Also die Genmanipulation, die wir heute eben auch als Gentechnik im Sinne des Gentechnikgesetzes ansehen, da werden halt ganz bestimmte molekularbiologische Verfahren eingesetzt, um neue Gene in Pflanzen oder eben Tiere reinzubringen. Das sind oft Gene, die von Pflanzen oder Tieren oder Mikroorganismen kommen, die ihrerseits praktisch gar nicht kreuzungskompatibel wären mit den Tieren, wo sie dann landen. Zum Beispiel gibt es bei dem Lachs, über den wir später sprechen, verschiedene Gene, die eingesetzt wurden. Und ein Gen kommt tatsächlich von einem anderen Lachs. Und ein anderes Gen kommt aber von einer anderen Fischart, die sich mit Lachs überhaupt nicht paaren könnten. Und zusätzlich hat man oft praktisch in so einem Genkonstrukt, wie wir das nennen, noch verschiedene regulatorische Genelemente. Das sind ja Start-Stopp-Signale oder auch so Signale, die der Zelle oder dem Organismus sagen, zu welchen Bedingungen oder unter welchen Bedingungen praktisch dieses Gen abgelesen werden soll. Also das ein bisschen grob gesagt, bei einer bestimmten Temperatur gibt es Regulation oder es soll, was weiß ich, wenn ein bestimmter physiologischer Zustand, es fehlt Zucker oder es fehlt irgendwas, dann wird ein Gen abgelesen. Es gibt regulatorische Elemente, die auch zum Beispiel sagen, das soll jetzt nur bei Pflanzen zum Beispiel in der Blüte oder nur im Blatt oder nur im Sprossen und in den Wurzeln abgelesen werden. Und solche regulatorischen Elemente sind auch Teil von diesen Genkonstrukten und die werden dann halt mit molekularbiologischen Mitteln eingebaut. Da gibt es verschiedene Verfahren. Also bei Pflanzen gibt es ein bestimmtes Bakterium, was das übertragen kann, wenn das vorher gentechnisch manipuliert wurde. Es gibt so Kanonen, wo praktisch in Zellen Genkonstrukte eingeschossen werden. Es gibt verschiedene andere Verfahren, wie das gemacht wird. Und das ist halt praktisch Gentechnik nach dem Gentechnikgesetz letztendlich auch. Das muss natürlich trennen, wo fängt Gentechnik an und hört Gentechnik auf. Aber es ist relativ eindeutig in den meisten Fällen abzugrenzen, auch von Züchtung im klassischen Sinne, wo es halt um Kreuzung und so weiter geht.
Dann lassen Sie uns dabei bleiben, was jetzt quasi in der Luft schwingt. Das erste Mal überhaupt ist ein tierisches, ich hätte beinahe gesagt Produkt, aber genau das ist es ja, ne? Es ist ein Lachs, der genau dafür hergestellt worden ist, gegessen und verkauft zu werden. Das ist das erste Mal, dass man so weit gegangen ist und die zuständige Behörde hat gesagt, jo, ist okay, ist jetzt unbedenklich. Wie ist diese Unbedenklichkeit aus Ihrer Sicht?
Naja, es ist tatsächlich im Grunde, wenn man sich es genau anguckt, absolut lächerlich. Es gibt zum Beispiel ein Statement von dieser FDA, das ist die amerikanische Behörde, die das zugelassen hat, dass die Zucht von diesem Lachs für die Umwelt in den USA nicht schädlich sein wird. Das heißt aber, das ist ganz genau eben auf die USA beschnitten. Gleichzeitig ist aber dieser Lachs für die USA als Produktionsstandort gar nicht zugelassen. Die Eier des Lachses werden in Kanada produziert. Diese befruchteten Eier werden dann nach Panama verschifft. In Panama, irgendwo auf 1500 Meter Höhe, werden praktisch die Junglachse aufgezogen und dann werden die getötet und sollen dann supermarktfertig in die USA gebracht werden. Da ist natürlich ein absolut lächerliches Statement zu sagen, das ist für die USA praktisch unbedenklich. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt man, wenn man auf die Lebensmittelsicherheit guckt. Es gibt zum Beispiel ein Statement, dass die sagen, die Produktionsbedingungen, die wir bisher kennen in Kanada, ein Test, also in Kanada, da gab es so Testversuchsstätten oder auch in den USA, die werden sich von der Produktionsbedingung in Panama sicherlich sehr unterscheiden und das wird sich auch auswirken auf die Physiologie oder auf das, wie dann der Lachs praktisch tatsächlich letztendlich aussieht und welche Bedingungen, welche Konsequenzen das für die Lebensmittelsicherheit haben könnte. Tatsächlich sagen sie aber trotzdem, das ist okay, obwohl sie gar keine Daten aus Panama haben, weil das da noch gar nicht im größeren Stil untersucht worden ist. In dem Sinne gibt es verschiedene Kritikpunkte an dem Verfahren, die wir hatten und die Kollegen, also insbesondere dann auch die Kolleginnen und Kollegen in den USA vorgebracht haben. Aber das hat letztendlich nicht dazu geführt, dass die Behörde entweder mehr Untersuchungen gefordert hat, beziehungsweise einfach das abgelehnt hat.
Da stellt sich natürlich die Frage, Behörde heißt ja, es ist eine staatliche Einrichtung. Und ich weiß aus Diskussionen über die Kontrolle von genetisch, gentechnisch manipulierten Nahrungsmitteln beispielsweise, dass da immer wieder die Frage ist, wer kontrolliert denn das eigentlich? Also wer überprüft das? Und dann sind da zum Beispiel auch vom genetischen Netzwerk immer wieder die Kritik, dass es unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler braucht, die darauf schauen, um sozusagen unvoreingenommen damit umgehen zu können. Wie ist denn das im Falle dieser US-amerikanischen Behörde?
Ja, tatsächlich ist es auch in den USA ein großes Problem gewesen in der Vergangenheit und auch bis heute, dieser sogenannte Drehtüreffekt. Also, dass es halt so Wechsel gab zwischen den Zulassungsbehörden und der Biotech oder auch anders Lebensmittelindustrie. In Bezug auf die ganz konkreten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt hier bei diesem Lachs beteiligt waren, kann ich das tatsächlich nicht eins zu eins sagen. Wir hatten mehrmals, also wir beziehungsweise dann sind das ja oft dann Berichte von den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die dort für irgendwelche NGOs arbeiten. Und die haben das immer wieder auch beschrieben, diesen Retroeffekt, gerade in Bezug auf gentechnisch veränderte Organismen, aber auch eben die Zulassungsverfahren und so weiter. Ich kann es aber für diesen konkreten Fall jetzt nicht eins zu eins nachweisen.
Wie ist denn dieser Ablauf von Kontrolle, Überwachung und Test, ob etwas zum Beispiel verzehrbar ist für den Menschen ohne Risiken oder nicht, geregelt hierzulande?
Vielleicht das nochmal vorweg. Dieser Lachs, das war weltweit das erste gentechnisch veränderte Tier, was für die Nutzung als Nahrungsmittel zugelassen worden ist, also für den Verzehr durch den Menschen. Und entsprechend gibt es halt in Europa überhaupt noch gar kein technisch verändertes Tier, was zugelassen ist. Es gibt natürlich Verfahren, die unterscheiden sich im Großen und Ganzen gar nicht so sehr von den für gentechnisch veränderte Pflanzen bzw. Produkte aus Pflanzen. Und da gibt es verschiedene Zuständigkeiten in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und dann gibt es europäische Stellen, die sozusagen geteilt sind innerhalb der Europäischen Union. Das ist natürlich allen voran die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA, die ja auch schon landläufig bekannt ist dafür, dass sie immer wieder sehr industriefreundliche Statements raushaut, gerade letzte Woche oder vorletzte Woche was in Sachen Glyphosat und Unkrautvernichtungsmittel. Und da haben wir sehr viele Verfahren. Im Grunde ist es ein Wechselspiel. Die Firmen haben ein Produkt oder eben eine Pflanze oder ein Tier, das wird bei einer nationalen Behörde eingereicht, die macht die ersten Formalia, klärt nochmal Rückfragen und so weiter, dann gibt es das in die Runde der Mitgliedstaaten und an die EFSA. Die Mitgliedstaaten können ihre Kommentare geben und dann gibt praktisch die EFSA ihre letzte Entscheidung im Sinne des wissenschaftlichen Gutachtens und dann gibt es eine Zulassung, die von der Kommission ausgesprochen wird. Erstmal, aber dann formell muss dann das Mitgliedstaat praktisch den Brief schicken an die Firma wieder. Das heißt, es gibt dann so eine geteilte Zuständigkeit und in der Zwischenzeit gibt es tatsächlich auch noch hier und da eine Möglichkeit für uns NGOs da unseren Senf dazu zu geben.
Auf welcher Grundlage werden denn hierzulande Lebensmittel als unbedenklich oder eben als bedenklich oder gefährlich für den Menschen eingestuft?
Naja, das ist ein bisschen tricky. Es kommt natürlich auf die bestimmte Art der Lebensmittel an. Wenn wir jetzt bei den gentechnisch veränderten Lebensmitteln bleiben, da gibt es natürlich einen Zulass, also eine Regulierung, eine europäische Richtlinie und eine Verordnung, die erstmal grob beschreibt, wie das Verfahren ist. Und dann gibt es praktisch noch, naja, so Guidance Docs, also so Leitlinien, kann man sagen. Die haben in dem Sinne keinen Gesetzesrang, die geben grob den Rahmen vor, wie eine Überprüfung stattzufinden hat, was angesagt wäre, aber alles so mit so einem ja, könnte, müsste, sollte. Im Grunde ist dann die zulassende Behörde bzw. die federführende Behörde im Grunde frei, was sie dann ganz konkret abverlangt von den Firmen. Wir haben das oft immer wieder gefordert in Bezug auf zum Beispiel gentechnisch veränderte Pflanzen, die Verfahren, die wir halt in Europa schon ganz oft hatten, dass wir denken, es müssten bestimmte Untersuchungen standardmäßig obligatorisch sein. Bestimmte Sachen müssen mindestens 3 Monate geprüft werden, andere Sachen müssen auch in Langzeittests geprüft werden. Oder zum Beispiel gibt es ja viele gentechnisch veränderte Pflanzen, die obligatorisch mit bestimmten Pestiziden in Verbindung ausgebracht werden. Das sind diese herbizidtoleranten Pflanzen. Die werden zum Teil untersucht, ohne dass sie vorher, also die Pflanzen, die untersucht werden, also dieses Material, was ich danach untersuche, vorher mit dem Pestizid in Verbindung gebracht worden ist, sodass ich da praktisch gar nicht die tatsächlichen Bedingungen, wie sie nachher auf dem Acker oder in der Anwendung realistisch wären, dass die gar nicht als Grundlage dienen für die Untersuchung. Ein wichtiger anderer Aspekt ist zum Beispiel, dass oft sogenannte Cocktail-Effekte gar nicht untersucht werden, wenn zum Beispiel mehrere Mittel gleichzeitig auf so eine Pflanze oder auf ein Produkt ausgebracht werden, wenn die Pflanze ein Insektizid selber produziert und auf der anderen Seite aber ein Herbizid praktisch obligatorisch mit ihr verwendet wird, dann können sich so Cocktail-Effekte bilden und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Baustellen, wo wir ständig irgendwie unsere Kritik üben.
Ein Argument für Gentechnologie in der Lebensmittelerzeugung ist ja eins, was sehr humanistisch daherkommt. Ja? Auch in dem Taz-Artikel wird der Hersteller dieses Lachses, Aqua Bounty heißt der, zitiert damit, dass er gesagt hat, die Lachsart werde Menschen gesundes und nahrhaftes Essen auf den Tisch bringen, ohne dass dafür die Weltmeere und der Fischbestand in Mitleidenschaft gezogen werden. Genfood also als gute Tat. Was würden Sie solchen Argumenten entgegen?
Naja, in dem Satz selber spielt die Gentechnik überhaupt keine Rolle. Also das ist ja erstmal ein Plädoyer für Aquakultur im Verhältnis zu Fischen aus, also bei Lachs ist es ja dann praktisch an dem Übergang zwischen Süß- und Salzwasser. Und da muss man sagen, ja, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen für Aquakultur, die schonen die Weltmeere, hat aber erstmal mit Gentechnik überhaupt nichts zu tun. tatsächlich, wenn wir jetzt auf die konkrete gentechnische Veränderung schauen, ist das noch überhaupt nicht ausgemacht, wie nachhaltig die wirklich produzieren können. Vorausgesetzt, dass überhaupt alles, was ich vorhin gesagt habe, zu dem, was in Bezug auf die Umweltbedingungen und die Nahrungsmittelsicherheit jetzt schon in Frage steht, ob die konkrete Produktion überhaupt nachhaltig sein kann. Meine Erwartung ist eher, wir kriegen mittelfristig industrielle Standorte. Das ist vergleichbar praktisch mit Massentierhaltung, die interessanterweise zum Beispiel jetzt alleine, dass die praktisch im Probelauf in Panama die Produktion hatten, da haben die gleich Probleme bekommen, weil sie die Süßwassernutzung bzw. die Abwasserentsorgung halt nicht geregelt hatten. Haben sie gleich ein Verfahren an den Hals gekriegt und sind fast zur Höchststrafe innerhalb des Verfahrens verurteilt worden. Wo man auch sieht, also das kann man sich ja vorstellen, wenn da irgendwie 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Lachse in irgendeinem Bassin sind, die brauchen natürlich eine Frischwasserversorgung, die essen. Die müssen verdauen, die müssen ihre Verdauungsprodukte loswerden. Das muss natürlich alles geregelt werden. Das ist insgesamt auch in diesen Aquakulturen extrem problematisches Ding. Die sind auf sehr dichtem Raum, die brauchen Antibiotika und so weiter. Wo bleiben die Reste von den Antibiotika nachher bei den Abwässern? Ich sehe das, so eine Produktionsanlage, wie gesagt, das ist eine Anlage, die ist bei 1500 Meter irgendwo im panamaischen Regenwald. Und da frage ich mich, wie soll da eine nachhaltige ersten Produktion überhaupt gewährleistet werden? Zweitens, wie soll die kontrolliert werden? Das ist ja voll, total gaga. Also insofern halte ich das für totalen Schmuh.